Der Herr ist auferstanden.
Der Herr
ist auferstanden. Amen. Kann man nicht oft genug sagen, unterbricht das nicht. Und nun für unsere lieben Schwestern aus Tansania. Bawana Aliyafu Fuya. Habe ich das richtig betont? Fufifu, Betonung im Suaheli auf die vorletzte Silbe. Also es dürfte richtig gewesen sein. Bawana Aliyafu Fuya. Das richtig? Aliyafu Fuya ist auferstanden und Bawana ist Herr. Wir müssen noch viel üben, Schwester. Du sollst mich ja einmal mitnehmen. Das weißt du. Und ich weiß es auch. Und der Herr wird den Zeitpunkt geben, wann es sein wird, oder? Dass wir gemeinsam in deine Heimat fahren, wir beide. Ha, toll. Ja, ja. Genau. Ja, das ist ja das Wunderbare, wie Gott ja manchmal Dinge führt, ne? In der Auferstehungskraft des Kreuzes, die wir heute Morgen feiern, liegt ja so viel, unter anderem auch der Missionsbefehl. Also, machen wir uns auf und gehen raus. Ja? Ihr seht, ich bin anders gekleidet als am Freitag. Ich musste das haben. Ich dachte, Auferstehungskraft ist wie Frühling, weiß, hell. Und jetzt hoffe ich, ich enttäusche euch nicht, weil ich nicht im Anzug stehe. Nein, wunderbar. Ich finde, Ostern hat so viel mit Lachen zu tun, oder? Mit Freude. Und am liebsten, ganz ehrlich, soll ich euch sagen, was ich am liebsten gemacht hätte? Ich habe es mich dann aber nicht getraut. Aber vielleicht traue ich es mich irgendwann nochmal. Am liebsten hätte ich, während ich heute das Wort verkündige, euch einen schönen Osterbrunch zubereitet, den wir dann hinterher gegessen hätten. Machen wir es vielleicht nächstes Jahr. Denn, schaut mal, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das ist doch Ostern. Das ist doch die Osterbotschaft. Und wenn wir es dann auch mit allen Sinnen genießen dürfen, dieses Schmecken, dieses Sehen, wie gut der Herr ist, ja, dann, ja. Ich glaube, dass viele Christen einfach auf Karfreitag stehen geblieben sind. Punkt. Erlösung. Halleluja, ich bin erlöst. Na gut, das Gesicht muss es noch mitkriegen, aber ansonsten, das Herz weiß er schon. Ja, aber es geht ja nicht um Karfreitag. Es geht ja um das Ganze, um die ganze Wahrheit. Mal ganz interessant betrachtet, was wäre Karfreitag ohne Ostersonntag? Wären wir dann nicht im Himmel? Tja, eine gute Frage, ne? Aber er ist doch gestorben für unsere Sünden. Aber was wäre mit uns, wenn nur... Lass uns mal den Karfreitag ganz alleine für sich betrachten. Nur Karfreitag. Mehr haben wir nicht. Also stellen wir nicht stellen. Okay. Nur Karfreitag. Mehr haben wir nicht. Was ist Karfreitag passiert? Deine und meine Schuld wurden ans Kreuz getragen. Aber genau das ist es ja, die Kraft der Auferstehung erfahren. Die Erlösung ist das eine. Und jetzt könnten wir alle da sitzen und sagen, gut, erlöst sind wir. Und nun warten wir, dass wir in den Himmel kommen. Kraft? Nö, nicht wichtig. Wir warten einfach. Wir sind ja erlöst. Oh, ich war mal in einem Gottesdienst. Ich sag euch nicht, in welcher Gemeinde. Da wurden um 10 die Türen abgeschlossen. War
tatsächlich.
Ich bin euch nicht was vor. Um 10 wurden die Türen abgeschlossen. Wer nicht pünktlich war, kam nicht mehr rein. Und wer drinnen war, kam nicht mehr raus, bis der Gottesdienst zu Ende war. Ich habe mir die Augen gerieben. Das ist doch die Kraft Gottes einsperren. Wollen wir sie einsperren? Nein. Jens, darf ich dich bitten, spiel doch nochmal den Easter-Song, den wir am Anfang gehört haben. Ich finde den so erfrischend. Den habe ich, als ich 18 war und die Jesus-People-Zeit losgelegt ist. Du nix, du kennst ihn vielleicht auch noch aus den 80er Jahren. Lange, lange her. Second Chapter of Acts heißt die Gruppe, die ihn gespielt hat. Ich fände ihn so erfrischend, so aufbauend, so, ja, lass es uns verkündigen, erlebt. Wiedergeboren werden. Auferstehung. Karfreitag war Buße. Sündenvergebung. Ostersonntag ist Wiedergeburt. Auferstehen zu einem neuen Leben. Auferstanden. Halleluja, er ist auferstanden. Halleluja, Halleluja. Darin unterscheidet sich Jesus. Dass viele Christen am Karfreitag spielen. Oh, du kannst sie fragen. Ja, sie glauben an Jesus. Aber wenn du sie fragst, ist er auferstanden, dann fangen sie an, von Reinhard Bonke wird einmal folgende Geschichte berichtet. Er war mit einem muslimischen Führer in Afrika zusammen und er erzählte ihm, dass er gerade von einer Reise wiedergekommen ist und das Grab Mohammeds gesehen hat. Und er erzählte, oh, das wunderbare Grab. Und Reinhard fragte ihm, ja, was ist denn so das Wunderbare an dem? Oh, das wunderbare Grab, so schön und so wunderbar. Dann hat er nur gedacht, das Schönste am Grab Jesus ist, es ist leer, Amen, Halleluja. Egal, was da, ob da Edelsteine sind oder sonst was, es ist leer. Und die Auferstehung Jesus ist in uns, nicht nur ein Bekenntnis. Nein, sie kann und will unser Leben und unser ganzes Denken ausfüllen mit dieser Kraft, die darinnen lebt. Wenn es unser Denken ausfüllt, dann hat das aber auch Konsequenzen für unser Leben, oder? Kann ich so weiterleben, wenn ich wirklich von ganzem Herzen daran glaube, dass Jesus Christus auferstanden ist? Schaut mal, 1. Korinther 15, habt ihr schon gelesen, ja? Aber die Verse, die davor stehen, wenn Christus nicht auferstanden ist, sagt uns der Paulus da, dann bleibt unsere Schuldenlast unbezahlt. Dann seid ihr noch oder sind wir noch in unseren Sünden. Und dann bleibt Moral, Weltverbesserungsvorstellung und all das über. Reicht uns das? Es scheint aber vielen Christen zu reichen. Wenn du Land auf, Land ab auf die Sprecher der Kirchen schaust, dann wie viele Predigten gibt es, die Welt verbessern, die Politik beinhalten, die Gutes tun beinhalten? Ist ja alles nichts Falsches, oder? Aber wo ist die Kraft des Evangeliums, die verkündigt wird? Und dass du und ich Teilhaber geworden sind, Ostersonntag, heute Morgen, an dieser Kraft. Manchmal habe ich mir schon gedacht, es wäre besser für solche Pastoren, die nur das Allgemeine verkündigen, sie würden mehr im Kochbuch lesen als in der Bibel. Denn dann könnten sie Sonntagmorgen predigen und wir hätten wenigstens ein gutes Rezept fürs Mittagessen. Alles andere bringt uns nämlich auch nicht weiter. Wir dürfen, ja wir sollen, wir haben die Verpflichtung, uns an diese Kraft anzuschließen. Jesus hat unsere Rettung vollendet. Das haben wir Freitag betrachtet, dass wir erstmal am Kreuz stehen bleiben. Dass wir dieses Kreuz betrachten, in uns aufnehmen, in uns wirken lassen. Dass wir es verinnerlichen und noch gar nicht weitergehen. Das ist Karfreitag. Und wenn wir dieses Kreuz nicht verinnerlicht haben, dann ist auch Ostersonntag für uns nichts wert. Aber wenn wir an diesem Kreuz stehen geblieben sind, wenn wir die Erlösung der Schuld erfahren haben, dann ist es eine wirkliche Kraft in der Auferstehung, die dann durch uns fließt. Der Tod ist besiegt. 1. Petrus 1 in Vers 3, dann lesen wir, durch die Auferstehung hat er uns zu einem neuen Leben wiedergeboren. Ich bin neu. Du bist neu. Das Alte ist vorbei. Sieh, alles ist neu geworden. Und Kolosser 2, Vers 14 lesen wir, Christus hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelt. Ganz ehrlich, wie oft sitzt du zu Hause auf deinem Stuhl und fühlst dich immer noch schuldig? Aber alle Schuld, die wir getan haben, und selbst alle, die wir noch tun werden, ist am Kreuz. Und deswegen sind wir mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Sie ist am Kreuz. Auch all die Schuld, die noch kommt. Auch all die Schuld, die du nicht getan hast, sondern die man an dir getan hat. Sie ist auch schon am Kreuz. Und du darfst neu auferstehen in einer Vergebungsgnade. Weil du neu geboren bist, darfst du vergeben. Weil alles ist ans Kreuz genagelt. Schauen wir doch mal in die Wissenschaft rein. Wie viele Menschen, mittlerweile viele, viele Tausend, lassen sich einfrieren, weil sie der Wissenschaft glauben und meinen, in 100, 150, 200 Jahren werden sie wieder aufgetaut und da ist die ganze Medizin weiter und sie leben vielleicht viel länger oder sonst was. 120.000 Euro soll so ein Einfrieren kosten. Ja, sind die denn verrückt? Bräuchten doch nur an Jesus Christus glauben, dann werden sie ewig leben. Und das kostet nichts. Nichts, es ist umsonst. Die Auferstehungsgnade ist umsonst. Und du hast es gelesen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Was ist denn in der Zwischenzeit passiert, zwischen Karfreitag und Ostersonntag? In den untersten Örtern, sagt uns die Bibel. Können uns ja gar nicht vorstellen, was die untersten Örter bedeuten. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen, ganz ehrlich. Ich stelle mir lieber den Himmel vor. Habe ich Freude, Osterfreude. Und Jesus war da, ist hineingegangen und hat die Schlüssel zum Totenreich und das Totenreich geöffnet, damit allen die frohe Botschaft gesagt werden kann. Allen. Halleluja. So kann uns deswegen auch der Tod nichts mehr anhaben. Und was sagt uns Kolosser 2, Vers 12? Durch unseren Glauben sind wir nun mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden. Halleluja. Du und ich brauchen keine 120.000 Dollar oder Euro, um ewig zu leben. Halleluja. Die sollte man uns geben, ne? Weil wir sie ja nicht verbrauchen. Oder? Ich habe mir Gedanken gemacht, wenn wir von der Kraft der Auferstehung sprechen, dann ist es ja etwas, das Jesus auch transportiert hat, nachdem er aufgestanden ist. Und ich habe mir mal alle Bibelstellen rausgesucht, die es gibt, die von ihm gesagt wurden, nachdem er aufgestanden wurde. Und alles, was gelb ist, ist das, was in der Bibel von ihm steht. Es ist gar nicht so viel. Aber es lässt sich zusammenfassen in einige wunderbare Dinge. Und genau darin, in dieser Aussage, liegt die Kraft und die Aussage, dass wir an dieser Kraft teilhaben dürfen. Das Erste, was passiert ist, wir lesen es in drei Evangelien. Was war denn am Ostersonntagmorgen? Na, ihr Frauen, war der auch schon so früh auf wie Maria und Salome? Man sei zum Grab Jesu geeilt, in Sorge. Naja, ihr seid nicht zum Grab Jesu geeilt, aber der eine oder andere ist vielleicht in Sorge aufgestanden. Ich weiß es nicht, kann nicht in eure Köpfe reingucken. Ja? Aber das war das Erste, was Jesus nach seiner Auferstehung öffentlich gesagt hat. Friede sei mit dir. Und das Erste, was Jesus heute Morgen zu uns, zu dir, zu mir sagen möchte, ist dieses Friede. In diesem kleinen Wort Friede steckt so unendlich viel drinnen. Steckt drinnen, ich kann mich fallen lassen. Wo lande ich? Eigentlich nur in seinen Armen. Sorgen, ich darf sie abgeben. Wo sind sie? Bei ihm, gut aufgehoben. Was war die Maria bekümmert? Und sie hat gedacht, das ist der Gärtner. Wo haben sie denn ihn hingebracht, lieber Gärtner? Ich will ihn doch salben. Das ist doch das, was wir oft tun. Wir salben unseren gekreuzigten Herrn. Das ist aber nicht das, was Jesus von uns möchte. Nein. Er will uns begegnen. Und er begegnet uns, indem er unseren Namen ruft. Maria, sagt er. Und in dem Augenblick, klack, Rabuni, Meister, hat sie ihn erkannt. Dieses alte Lied kennt ihr alle, wenn Frieden mit Gott meine Seele erfüllt. Und wie heißt es im Refrain? Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Gerhard, Christa, Irmchen. Na, weiß ich nicht, vielleicht ruft er dich auch Irmtraut. Jens, Andreas, er ruft uns Männer auch, stellt euch vor, nicht nur die Marias. Und da kommt der Frieden. Wie oft haben wir das doch erfahren, wenn unser Leben mal wieder auf Talfahrt war, wenn Schmerz, wenn Leid in unser Leben gekommen ist, wenn du die Nächte nicht schlafen konntest, weil dein Kopf sich verkrübelt, verzehrt hat oder sonst was. Und dann Gerhard, hallo. Ich bin da, Friede mit dir. Und plötzlich konntest du schlafen wie ein kleines Kind, getragen in seinen Armen. Das ist die Auferstehungsbotschaft. Das Erste, was er dir sagt, Friede. Da steckt alles drinnen. Da steckt drinnen, dass ich loslassen darf. Klar. Weg sind sie, die Sorgen. Was lesen wir denn als Zweites? Als Zweites erzählt er in zwei Evangelien, dass er ihnen die Schrift erklärte. Das ist zum Beispiel guten Freund, der unendlich ist. Ich gehe jetzt mal für 2-3 Jahre weg. Aber hier hast du meinen Hausschlüssel, hier hast du meinen Autoschlüssel. Mach damit, was du willst. Jetzt kannst du damit machen, was du willst, oder? Du kannst ihn bei dir zu Hause an Schlüsselbrett hängen und sagen, naja, warten wir mal, bis er wiederkommt. Oder du kannst sagen, was soll ich eigentlich noch auf meinen 70 Quadratmetern? Der hat 400, das ist doch super. Da ziehe ich jetzt mal ein und mit meinen 67 PS unter der Motorhaube, der hat 480. Und dann nimmst du diese Schlüssel und benutzt sie. Das ist die Botschaft von Ostern. Jesus hat uns diese Schlüssel übergeben und gesagt, jetzt darfst du sie nutzen. Die Kraft der Auferstehung will er uns geben, indem er uns sein Wort nahelegt. Und was lesen wir in seinem Wort? Dass wir größere Zeichen und Wunder tun werden, als er sie getan hat. Jetzt können wir uns entscheiden, bleiben wir immer noch in dieser Karfreitag-Starre oder bewegen wir uns hinein in seine Kraft und setzen die auch in unserem Leben um. Was war denn als Drittes, was er gesagt hat? Er ist auch nach seiner Auferstehung immer noch ganz Mensch gewesen, obwohl er schon den verwandelten Leib hatte. Eines der ersten Dinge, als er den Jüngern in Jerusalem begegnet war, sag mal, habt ihr was zu essen für mich? Ganz natürlich. Und der Petrus, klar, alter Fischer, sagt, ja, so einen ollen Fischschwanz habe ich noch irgendwo rumliegen. Und dann hat Jesus als Erstes nach seiner Auferstehung Fisch zu essen gekriegt. Und dann begegnet er ihnen, steht nur in Johannes im Evangelium, 20. 21. Kapitel, am See Tiberias oder Genezareth. Und die Jünger wollten fischen. Diese Bibelstelle, dass Petrus sagt, ich gehe wieder fischen, die wird oft so ausgelegt, dass Petrus nicht an die Auferstehungskraft glaubte. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Petrus hat sehr wohl den auferstandenen Jesus gesehen und auch an das geglaubt. Aber Jesus schickt ihn ja selbst nach Galiläa und er schickt dich und mich immer wieder an die Orte zurück, in die er uns gesetzt hat. Oh, ich liebe Konferenzen. Warst du nicht jetzt bei Willowkrieg auch in Hannover? Oder? Früher warst du mal, hast du mir erzählt, ne? So eine schöne Konferenz, so wirklich gesegnet und alle. Und du schwebst und alle sind mit dir gesegnet. Ja, und dann, letzter Tag, dann geht's wieder in den Alltag. Dann geht's zurück in den Alltag. Denkt an die Jünger auf dem Verklärungsberg. Mose war da, ja, und Elia war da. Und der Petrus wollte gleich da bleiben. Gar nichts für sich. Ich will dir eine Hütte bauen, Jesus und dem Mose und dem Elia ein. Ganz bescheiden. Aber er hat nie gesagt, dass es wieder zurückgeht. Und Jesus hat gesagt, lasst uns wieder runtergehen. Der Weg, Jesus Auch der Auferstehungsweg Jesus ist nicht immer nur ein Weg nach oben, sondern Jesus möchte uns dort haben, wo er uns hingestellt hat. An unserem Platz, an unserer Arbeitsstelle, in unserem Haushalt, wo auch immer, in unsere Gemeinden, wie auch immer. Aber nun kommt es in dem Moment, wo er uns sendet, wo er sagt, das ist dein Platz, sorgt er für Versorgung. Die ganze Nacht gefischt. Ja, das kannte der Petrus ja schon, dass er nichts gefangen hat. Und jetzt das Wort Jesu, Netz auf die andere Seite. Wie breit ist so ein Boot? Ich denke, die Fischerboote dort hatten so 2 Meter, 2,50 Meter maximal. Das waren keine großen Kähne. 2,50 Meter. Wie breit ist ein Netz, wenn es mal ausgeworfen ist? Breiter. Also was machen 2,50 Meter für einen Unterschied? Der Unterschied ist, ob wir etwas in unserer eigenen Kraft anfangen zu machen oder ob wir es auf den Befehl, auf das Geheiß Jesu hin machen. Das macht den Unterschied. Nur das Wort Jesu macht den Unterschied. Aber wir haben ja gesehen, er hat sie vorher im Wort unterwiesen, dass sie es erkennen konnten. Und Petrus wirft sie aus und das Netz ist voll. 100 und wie viel, wer weiß es? 153 große Fische. Kennt ihr den Petrusfisch? Ne, kennt ihr bestimmt. Besser bekannt unter dem Namen Tilapia. Buntbarsch. Gibt's sehr viel auch in Afrika. Ja, Buntbarsche, ja. Kennt ihr. Buntbarsche werden bei uns heute so mit 700, 800, 900 Gramm gefangen und gegessen. Das ist so das Übliche, wobei sie ja gar nicht mehr gefangen werden. Es gibt große Zuchtfarmen für Tilapia. Im Vietnam gibt es große, die sind im Freien und da büchsen auch immer wieder Viecher aus. Das sagen denen die Umweltschützer, das ist nicht so gut, weil die schon genetisch zum Teil verändert sind. Aber sehr gute gibt es in Honduras, also lasst mal den Fischexperten jetzt zu euch sprechen. Wenn ihr Tilapia-Filet kauft und welches aus Honduras kriegt, das ist im Moment das Beste. Außer ihr kriegt wirklich Wildgefangenes, was man fast gar nicht mehr kriegt. Aber hier steht von großen Fischen 153 große Fische und der Tilapia wird bis zu 2 Kilo schwer. Und ich glaube, dass das annähernd 2 Kilo Fische waren, sonst würde die Betonung nicht hier drauf liegen, auf große Fische. Das heißt mal schnell 300 Kilo Fisch. 12 Jünger, Jesus, nee, es waren nur noch 11 Jünger, Judas war nicht mehr dabei. Paulus war noch nicht dazugestoßen, Matthias auch noch nicht, also 11 Jünger. 12 mit Jesus, 300 Kilo durch 12, wird man satt. Oder? Kreten abgerechnet, wärst du trotzdem satt. Aber richtig satt. Und das ist das, Jesus bietet dir Versorgung. Schaut mal den Weg, Frieden. Du darfst deine Sorgen lassen. Unterweisung. Du darfst aufnehmen wie ein Schwamm. Und dann Versorgung von ihm. Das ist doch so ein schöner Weg, den Jesus uns in dieser Auferstehungsbotschaft darreicht, oder? Ich habe euch schon so viel Geschichten erzählt, wie Gott uns versorgt hat. Ich will sie nicht wiederholen, aber glaub mir, Gott versorgt dich. Egal, wo du Not hast, egal, wo Mangel ist, Jesus Christus wird ausfüllen, allen euren Mangel nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus, sagt Paulus. Die Frage ist, was ist Mangel? Du hast eine Wohnung? Ist es Mangel, wenn du jetzt kein Haus mit 300 Quadratmeter Wohnfläche hast? Manchmal schenkt Gott einem das auch. Manchmal muss es uns aber auch wieder wegnehmen, weil unser Herz daran hängt. Aber er versorgt uns. Und blick doch mal zurück, ganz ehrlich, blick mal zurück. Hast du Mangel gehabt in deinem Leben? Selbst wenn mal wenig zu essen da war, kannst du wirklich sagen, Mangel? Wenn das geregelt ist, der Friede Gottes mit dir, die Unterweisung in seinem Wort, die Versorgung, die du erfahren hast. Okay, wir bleiben noch mal kurz bei Versorgung stehen. Warum erleben manchmal Leute Versorgung mehr und manche weniger? Weil sie den zweiten Punkt überschritten haben. Sie haben sich nicht unterweisen lassen. Was sagt uns das Wort ganz klar? Wie unser Maß ist, das wir geben, so kriegen wir das auch wieder. Und wenn du wie die Witwe nur die letzten Heller reinwirfst und das nur so viel wäre wie ein Cent heute, es ist das Maß, was du geben kannst, du hast es gegeben und Gott wird dir ein reichlich gedrücktes Maß zurückgeben. Eine der schwierigsten Predigten, die man halten kann, ist eine Predigt über den Zehnten. Ganz schwierig. Nicht leicht, sage ich euch wirklich. Aber für viele ist schon der Zehnte etwas, was, wie soll ich denn meinen Zehnten geben? Ich habe ja nichts. Nur wenn du ihn angefangen hast zu geben, hast du ja sehr schnell etwas gemerkt, dass Gott es dir wiedergibt. Aber wenn man die Lehre des Zehntengebens genau auslegt in der Bibel, dann heißt es nur, dass du den Zehnten gibst und damit Gott nicht beraubst, damit in seiner Haus genug zu essen ist. Und erst die Opfergabe darüber hinaus öffnet die Toren des Himmels und die Engel schaufeln den Segen auf dich runter. Also es bestimmt immer unser Opfer. Und unser Opfer kann so vielfältig sein. Du selbst legst dich auf den Altar, stehst 2 Stunden früher auf, weil du beten willst. Putzt wie Andreas und Pia hier oder sorgst für Deko, macht ihr doch, ne? Kaffee. Ja, seht ihr, ist genau so ein wertvoller Dienst, ja? Genau so ein wertvoller Dienst. Oder was auch immer. Und es kann aber auch dein Portemonnaie sein, das du öffnest und darüber hinausgibst. Und das ist der Unterschied, Versorgung im Überfluss. Aber wenn du diese 3 verstanden hast, dann kam der 4. Ausspruch und wir lesen ihn in 3 Evangelien, der Missionsbefehl. Wir machen uns so oft Gedanken, aber ich glaube, erst wenn wir wirklich in dieser Kraft leben, wenn wir angeschlossen sind an diese Kraftquelle, macht es Sinn zu missionieren. Denn dann missioniert nicht nur unser Mund, dann missioniert unser Leben. Da kannst du sagen, guck mal, das Wort sagt. Dann kannst du sagen, guck mal, Gott hat mich versorgt mit Gesundheit, mit allem. Also, alles baut aufeinander auf. Und dann sagt Gott, und jetzt, wo ihr so mit Freude erfüllt seid, weil ich auferstanden bin, jetzt macht den Mund auf und gebt diese Freude weiter. Explodiert in dieser Freude. Ich habe Gott sei Dank noch keine Explosion erlebt, außer einer. Unsere Pfadfinderjungs haben einmal Ravioli gegessen und ein Jungstrupp war zu faul, die Büchse zu öffnen und hat die so, wie sie ist, ins Feuer gestellt. Ja, wir konnten die Ravioli von der Kleidung essen. Kabumm hat's gemacht und die Dose lag 50 Meter weiter. Die Ravioli haben uns übersehen. Gott, Gott sei Dank nichts passiert. Keine Ahnung. Der hat gar nicht gedacht, glaube ich. Der war nur faul. Und seht ihr, so braucht es manchmal Vorbereitungen, bevor wir was tun. Bevor wir anderen Nahrung geben, müssen wir die Büchse aufmachen. Müssen wir uns vorbereiten lassen, indem wir seinen Frieden in uns strömen lassen, indem wir sein Wort lesen, indem wir uns versorgen lassen durch ihn. Und dann dürfen wir diesem Missionsbefehl nachkommen. Und dann ist es auch nicht Frust, ich muss jetzt rausgehen zu missionieren. Dann ist es ein Bedürfnis, von dem weiter zu erzählen, was ich erlebt habe. Keiner von uns war verliebt und hat es nicht weitererzählt. Das war vielleicht mal eine kurze Zeit, aber dann war der Dampfkochtopf schon so voll, da musstest du es weitererzählen. Diese Verliebtheit will Gott uns schenken. Wir brauchen sie nicht greifen, krallen. Nein, heute Morgen gibt er dir Frieden, gibt er dir Versorgung, damit du dich verlieben kannst in ihn. Okay, der Missionsbefehl kann Lauenburg heißen, kann Delmenhorst seid ihr, ne? Bremen. Kann Bremen heißen, kann Tostedt heißen. Der kann auch Tansania heißen, oder? Ja? So. Wir werden gehen, wir werden gemeinsam gehen. Malaika war ja. Es ist Jahrzehnte her, da hat Gott mich mal in der stillen Zeit drauf gebracht, wo denn die ersten Gemeinden gegründet waren. Wisst ihr das? Die waren alle in der heutigen Türkei, abgesehen von der Gemeinde in Jerusalem. Aber die Gemeinden, die der Paulus gegründet hat, waren alle in der ehemaligen Türkei. Oh, wir sind nicht immer gut, auf die Türken zu sprechen. Naja, gut, du und ich vielleicht, ja, aber viele andere. Ne, kennt die Ausdrücke wie Kümmeltürke oder so. Ja? Als Gott mir da mal die Augen geöffnet hat und gesagt, hey, diese ganzen Gemeinden, auch die Sendschreiben, Offenbarung, guck doch mal, alles Orte in der heutigen Türkei. Da hat er mir Liebe für die Türken ins Herz geschenkt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Und dann hatte ich ganz plötzlich einen neuen Job und war Abteilungsleiter und hatte 40 Türken unter mir. Und hab gemerkt, hey, das sind ja richtig nette Menschen. Die haben alles mit mir geteilt. Oh, ich habe leckeres Essen gekriegt, war richtig gut. Ich habe neue Gewürze entdeckt. Ihr wisst, wie gerne ich neue Gewürze ausprobiere. Dieses Essigbaumgewürz da, das ich so viel verwenden und so lecker. Granatapfelkerne. Oh, gut, schmeckt alles lecker. Und plötzlich hatte ich 40 Türken unter mir. Dann hat er mich beruflich in die Türkei geschickt, weil ich dort Lieferanten hatte. Und ich konnte dort bei meinen Lieferanten Evangelium erzählen. Und dann war ich mit meinem Pfadfinder nochmal dort. So, eine Liebe von Gott geschenkt. Und dann schenkt er auch die Ausführung dazu. Wo möchtest du hin? Bitte? Nach Nordhöhen, ja. Dann fang an, dafür Ausschau zu halten, dass Gott dich nach Nordhöhen schickt. Die andere will vielleicht zu den Eskimos. Gut, Irmchen, dann kommst du mit uns mit nach Tansania, wenn du die Wärme brauchst. Okay. Ja. Und hier geht's auch nicht darum, Leistung zu bringen. Beim Missionsbefehl geht's ums Herz, nicht um Leistung. Und wenn dein Herz offen ist, die Liebe weiterzugeben, dann wirst du sie einfach überall dort weitergeben, wo du bist. Und vielleicht hast du nie daran gedacht, aber im nächsten Urlaub bist du so voll mit der Liebe Jesu, dass du sie weitergibst. Und dann warst du Missionar an allen Enden der Erde. So entspannend, ne? So schön. Nicht, jetzt müssen wir uns zusammenreißen und sind auch noch irgendwo Missionare. Nein. Jesus legt uns da, wir dürfen seine Boten sein. Und nun kommt das Letzte, was er gesagt hat, kurz bevor er aufgefahren ist. Wir lesen es in Apostelgeschichte, ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht, ihr müsst meine Zeugen sein, ihr werdet es. Imperativ. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf euch gekommen ist. Was bedeutet das denn, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf uns gekommen ist? Es bedeutet die vollkommene Umsetzung der Auferstehungskraft in uns. Von uns aus haben wir doch schon lange gemerkt, können wir nichts tun. Selbst wenn wir mit Liebe erfüllt sind, und was wir aus Liebe tun, okay, dann wissen wir, 1. Korinther 13, dann ist es wenigstens was wert. Aber unsere Kraft reicht trotzdem nicht aus. Die Kraft Gottes ist, ich stecke jetzt den Schlüssel, den er mir gegeben hat, auch ins Schloss. Und ich drehe um und nehme in Besitz, was er mir gegeben hat. Kann ich nur durch den Heiligen Geist. Lesen wir doch mal die Geistesgaben. Ich bin ja interessanterweise auch Pfingsten bei euch. Und ich habe echt gedacht, wir werden über Pfingsten mal noch eine Lehreinheit über die Geistesgaben machen. Wir wollen gucken, was Gott auch in dieser Gemeinde neu an Gaben rausgeben will. So gute Gaben. Eine der Gaben, die so selten nachgefragt wird bei Gott, die Gabe der Unterscheidung von Bösen und Guten. Wenn du unterwegs sein kannst und weißt, wo du abbiegen sollst. Wenn du weißt, was der richtige Weg ist, wenn du weißt, wer es gut mit dir meint und wer nicht. Wenn du gegen das Böse sprechen kannst, bevor es sich manifestiert hat, weil du erkennst, da ist etwas. Oh, wunderbare Gaben. Und der Heilige Geist, er ist uns gesandt. Jesus ist aufgefahren. Aber das Schöne ist, er sagt, wenn ich nicht gegangen wäre, könnte der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Halleluja. Jetzt haben wir nicht nur seinen Frieden, jetzt haben wir nicht nur seine Versorgung, jetzt haben wir nicht nur sein Wort, das wir erklärt kriegen, jetzt haben wir auch noch seinen Geist. Und das ist der entgegengesetzte Geist dieser Welt. Wo du nicht Frieden geben kannst, erfüllt dich dieser Geist mit Frieden. Wo du hassen möchtest, erfüllt dich dieser Geist mit Vergebung. Wo du zurückhauen möchtest, erfüllt dich dieser Geist mit Sanftmut. Und jetzt fängt der Kreis an, rund zu werden. Denn was sagt uns Gottes Wort? An der Liebe wird man uns erkennen. Und du kannst nur vollständig lieben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist ein Fluss, ein runder Fluss. Du wirst geliebt, du kannst Liebe weitergeben. Das ist die Kraft der Auferstehung. In Philipper 3, Vers 10 sagt der Paulus, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Das soll heute Morgen unser Gebet sein. Gott, wir wollen dich erkennen. Pause. Ausharren. Ihn erkennen. Ruhe geben. Abwarten. Seine Gaben in uns aufnehmen. Und jetzt, nach dieser Pause, die Kraft seiner Auferstehung.